Ich freue mich so sehr auf diese Begegnung heute. Bestseller-Autor Arno Strobel ist bei mir. Der Meister des Thrillers hat sein neues Buch im Gepäck. Ungelöst heißt das, die erste Zeugin. Arno, wie schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, liebe Martina.
Ungelöst ist ja der Start zu einer neuen Reihe. Wie kam es zu der Idee für diese Reihe?
Ja, das ist ein bisschen vielschichtiger. Also zum einen war die Vorgängerreihe Max Bischoff, also Mörderfinder, ja mittlerweile schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Das heißt, ich habe insgesamt 8 Bände geschrieben und ich habe einfach für mich das Gefühl gehabt, sowohl Max als auch ich, wir brauchen mal eine kleine Pause gemeinsam. Das heißt nicht, dass Max weg ist. Der wird auf jeden Fall wiederkommen, aber wie gesagt, es ist eine Pause. Jetzt ging es darum, wie mache ich weiter, und ich habe mir gedacht, einfach nur den Ermittler austauschen ist ja auch Quatsch. Also musste es etwas anderes sein, und das habe ich damit gefunden. Zum ersten die Thematik. Ich beschäftige mich also in der Reihe Ungelöst mit fiktiven Cold Cases. Zum zweiten, ich wollte einfach frische Protagonisten haben. Das habe ich dadurch gelöst, dass ich nicht mehr einen Hauptprotagonist habe, sondern 2. In dem Fall Ramin Brunner und Luisa Menkow, die Tochter des verstorbenen ehemaligen Hauptkommissars Bernd Menkow ist. Und beide haben so ihre Eigenarten. Zum einen, sie sind beide sehr jung. Ramin ist 28, der jüngste Kriminalhauptkommissar in ganz Bayern. Das Ganze spielt in München. Luisa Menkow ist erst 22 und hat ein eidetisches Gedächtnis, also im Allgemeinen sagt man fotografisches Gedächtnis dazu. Das hat dazu geführt, dass sie schon mit 17 angefangen hat, Medizin zu studieren. Sie ist jetzt mit 22 mit dem theoretischen Teil fertig, geht jetzt gerade in ihr praktisches Jahr. Und die beiden kommen in diesem ersten Fall, treffen die aufeinander und stellen fest, dass sie ein gutes Team bilden, und es wird darauf hinauslaufen, dass Luisa zukünftig als externe Beraterin der neuen Abteilung, gerade gegründeten Abteilung Cold Cases im KKL in München, deren Leiter Ramin Brunner ist, dann sein wird.
Jetzt ist ja, wenn man so neue Figuren installiert, da muss man sich ja wieder komplett neu einstellen und anlegen. Wie machst du das dann?
Also das hat natürlich einen ganz besonderen Reiz, neu zu denken. Auf der einen Seite war es eine tolle Sache, die Figur des Max Bischoff und auch sein Kumpel Marvin Wagner über viele, viele Bücher und viele, viele Fälle hinweg entwickeln zu können. Das hat natürlich, ist natürlich sehr, sehr komfortabel gegenüber Standalones, wo ich auf 350, 400 Seiten eine Figur einführe, sie entwickle, und wenn sie Glück hat, erlebt sie das Ende, aber nur dann. Aber danach ist schon wieder Schluss und es geht wieder weiter. Und bei einer Serie ist das anders. Aber jetzt habe ich im Grunde genommen mit diesem ersten Band habe ich beides. Ich habe zum einen den Reiz, neue Figuren einzufügen, aber auch die Möglichkeit, eine Basis zu legen, um diese Figuren anschließend weiterzuentwickeln. Und das ist toll.
Die beiden Hauptfiguren, Ramin und Luisa, sind 28 und 22. Das heißt, die sind sehr jung. War das für dich schwerer, dich da rein zu versetzen? Also, weil sie ja vom Alter, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber vom Alter her doch ein bisschen weiter von uns so entfernt sind.
Ja, in der Tat. Also, ja, ich musste wirklich teilweise ein bisschen grübeln und überlegen, wie war das damals, als ich selbst so in dem Alter war, wie hat man da getickt? Dazu kommt natürlich noch, dass junge Menschen im Alter von Mitte 20 heute definitiv anders ticken als junge Menschen im Alter Mitte 20 vor 40 Jahren. Und so lange ist es bei mir ja leider bisher. Aber auch das hat wiederum seinen Reiz. Also es gibt in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen neuen Serie, es gibt so viele Punkte, die mich gereizt haben, dass ich wirklich mit sehr, sehr viel frischem Wind an die Sache rangehen konnte. Und ja, ich freue mich darauf, auch wirklich daran weiterzuschreiben, was ich im Moment gerade tue. Ich schreibe im Moment gerade am zweiten Teil.
Das habe ich mir schon gedacht. Bei dir ist ja immer nach dem Buch, vor dem Buch. Hör mal, Luisa hat ein eidetisches Gedächtnis. Das heißt, das ist so ein fotografisches Gedächtnis. Die kann sich unheimlich gut an Details erinnern. Kennst du jemanden, der das auch hat? Oder wie kamst du darauf, ihr das mitzugeben?
Also es gibt zwei Punkte. Zum einen, ich habe tatsächlich mal jemanden gekannt oder bin mal jemandem begegnet für eine Weile, der, beziehungsweise es war eine Frau, die ein eidetisches Gedächtnis hatte, allerdings lange nicht so ausgeprägt, wie das bei Luisa ist. Es ist so, dass dieses eidetische Gedächtnis normalerweise nur bei Kindern vorkommt und sich rauswächst. wenn die Kinder älter werden. In ganz, ganz seltenen Fällen bleibt noch so ein bisschen was davon Rest. Und eine solche junge Frau habe ich mal kennengelernt, wo noch Reste davon vorhanden waren. Aber nicht in der ausgeprägten Form, wie das Kinder tatsächlich haben können und wie Luise das jetzt hier hat. Der zweite Punkt ist, und das war der ausschlaggebende Punkt für mich tatsächlich, so witzig das auch ist, warum ich Lisa ein eidetisches Gedächtnis verpasst habe. Ich bin ein riesengroßer Fan der Serie Big Bang Theory. Und dort gibt es Sheldon. Und Sheldon Cooper hat ein eidetisches Gedächtnis. Und das hat mich immer wieder in einzelnen Folgen so fasziniert, dass er sich ganz genau an Dinge erinnern konnte, die er vor 15 Jahren mal irgendwo gelesen hat oder sowas. Und ich habe mir gedacht, Mensch, sowas einer Figur, einer Protagonistin zu verpassen, das macht bestimmt riesengroßen Spaß.
Hat es, oder?
Ja, definitiv.
Es geht ja um Cold Cases, ne? Die sind ja jetzt für einen Thriller-Autor was Wunderbares, finde ich, weil weil es schon viele Ermittlungen gibt und weil du nochmal neu ansetzen musst, wenn du Cold Case-Ermittler bist, weil ich finde das schwierig, denn es gibt ja schon Ergebnisse, davon darfst du dich da nicht blenden lassen. Auf welche Weise spielt dieses Konzept dieser Cold Cases bei dir im Buch eine Rolle?
Ich hatte einen grundsätzlichen Ansatz bei der ganzen Sache und das war der, dass ich sage, ich liebe es, wenn die Vergangenheit denkt, sie sei sicher und ich beweise ihr in meinen Geschichten das Gegenteil. Das war so der Grundansatz, den ich so habe. Aber betrachten wir uns doch mal, was ein Cold Case eigentlich ist. Ein Fall, der irgendwann nicht abgeschlossen worden ist. Vor 20 Jahren, 30 Jahren, meist aufgrund fehlender Technik, die man heute hat. Und es ist ja einfach so, je länger ein Fall zurückliegt, umso stabiler wird das Bild, das man sich davon gemacht hat. Aber die Wahrheit, also was damals wirklich passiert ist, das verschwindet ja nicht nur, weil jetzt niemand mehr hinsieht. Das ist ja ganz klar. Und ich mag einfach diese Vorstellung, dass irgendwo, es betrifft vor allen Dingen die Täter, dass irgendwo jemand seit 20 Jahren denkt, hey, zum Glück ist vorbei, hat mich niemand erwischt. Und dann kommen Ramin und Luisa und Edgepage. Das ist das, was mich so reizt. Auch dramaturgisch. Ich erzähle also nicht nur ein Verbrechen, sondern auch, wie sich Zeit auf die Verbrechen auswirkt. Verstehst du, was
ich meine? Ja, ich verstehe absolut, wo du bist.
Das hat so viele Punkte, die mich reizen. Ich musste das einfach machen.
Was war die erste Idee oder der erste Funke in deinem Kopf zu Ungelöst? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, sehr gut. Ich hatte ja anfangs schon erzählt, dass ich neue, junge Protagonistinnen und Protagonisten haben wollte. Und zwar am besten eine Frau und einen Mann. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wer könnten diese Charaktere sein? Und dann ist mir etwas eingefallen. Als ich damals Bernd Menkow zum ersten Mal eingeführt habe, das war in dem Buch Das Wesen, das ist schon ewig her, das war 2010. Und danach dann bei Der Sarg nochmal hochgezogen habe und lange Jahre danach dann im Mörderfinder 1 nochmal, da durfte er nochmal ran, habe ich so viele positive Reaktionen bekommen auf diesen Charakter, auf diesen Bernd Menkow, weil er ist nicht so glatt geschliffen, er ist kantig, er ist bockig teilweise auch, aber trotzdem sehr, sehr intelligent und mit einem unfassbar analytischen Verstand ausgestattet. Als dann etwas passiert ist, ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall mit Bernd ist was passiert. Und ich habe so viele Nachrichten darüber bekommen und so viele Mails und Leute, die gesagt haben, Mensch, wirklich jetzt?
Bitte nicht.
Und dann habe ich mich daran erinnert, dass damals in Das Wesen, dass Menkow eine Tochter hatte, die war damals 5 Jahre alt. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre doch ein Ding, wenn ich die Tochter von Bernd Menkow jetzt als neue Hauptprotagonistin einsetze. Damit kommt er quasi wieder ins Spiel durch ihre Erinnerungen. Sie erinnert sich immer wieder in verschiedene Situationen, jetzt auch schon im ersten Band, die erste Zeugin. Er erinnert sich immer wieder, was hat mein Vater damals zu solchen Situationen zu mir gesagt, was hat er mir beigebracht, was hatte ich von ihm gelernt. Und dadurch ist Bernd Menkow natürlich auch wieder präsent. Und das fand ich eine gute Sache.
Das ist total genial, weil du ihn dadurch aufleben lässt und du gibst uns seine Tochter quasi mit. Was ich total super finde. Es erinnert mich jetzt leider an Stephen King. Tut mir leid, wenn ich so. Ja, das ist aber schön. Ne? Nein, aber also, das ist so, doch, weil da auch immer wieder Figuren auftauchen, die du eigentlich vergessen hast und die dann plötzlich wieder verbunden werden. Das kann ein ganz anderes Buch, eine ganz andere Story sein und plötzlich poppt da so eine Figur und denkst, die kenne ich. Und das ist
also,
schon.
Liebe Martina, du weißt von mir, dass ich ein riesengroßes Stephen King-Fan bin, dass ich diesen Menschen verehre. Und wenn du mir sagst, das erinnert mich an Stephen King, das ist für mich ein tolles Kompliment.
Das freut mich sehr. Und gibt es so Menschen in deiner Umgebung, die Angst vor dir haben? Ich kenne das bei mir so ein bisschen. Mein Mann ist manchmal so ein bisschen verunsichert.
Nein, ich glaube nicht wirklich. Ich denke schon, dass gerade die Menschen in meiner Umgebung, dass sie sehr wohl einordnen können, was ist Job und was, oder beziehungsweise Leidenschaft, ich sag's mal so. Mhm. Das Schreiben ist für mich ja nicht nur Job, es ist ja wirklich Leidenschaft. Was ist Leidenschaft auf der einen Seite und was bin ich wirklich auf der anderen Seite? Also das können die schon unterscheiden. Und ich kann dir eins definitiv sagen, und da gehe ich sehr, sehr, sehr konform mit meinem geschätzten Kollegen Sebastian. Wenn man solche Dinge schreibt, ist es in der Regel so, dass man selbst ein ziemlicher Angsthase ist, weil man kann Angst nur dann beschreiben, wenn man sie kennt.
Ja, das stimmt.
Ja? Wenn jemand keine Angst empfindet, kann er Angst nicht beschreiben. Zumindest nicht so, dass man sie nachvollziehen kann. Also ich bin definitiv ein ganz stinknormaler Mensch. Und ich kann dir sagen, wenn ich Freunde hätte, die würden das bestätigen.
Du hast welche. Du kennst es ja auch, ne? Manchmal entwickelt sich beim Schreiben so eine Figur nicht ganz so, wie man sich das vorher ausgedacht hat. Ist mir neulich passiert, hat mich ein bisschen geärgert, weil es war nicht so geplant. Wie handelst du das dann? Ärgerst du dich dann auch oder lässt es laufen?
Ganz im Gegenteil, ich freue mich, wenn sowas passiert, okay, weil ab diesem Moment weiß ich, jetzt lebt diese Figur für mich. Mhm. Jetzt lebt sie wirklich. In dem Moment, wo sie bockig wird, wo sie anders wird, als ich mir das vorgestellt habe, merke ich, so absurd das vielleicht auch klingen mag, jetzt hat diese Figur ihr Eigenleben und ab jetzt bestimmt diese Figur, wie es weitergeht, und nicht mehr ich. Ich übergebe also quasi das weitere Handeln an diese Figur und das ist das Beste, was passiert.
Ja, aber manchmal hast du die so angelegt am Anfang und dann verändert die sich, dass es vielleicht gar nicht mehr zu dem Plot passt und dass dir hinterher vielleicht ein Lektor sagt, ja, aber Herr Strobel, das passt für mich nicht mehr, was machst du dann?
Ja, da muss man den Plot eben entsprechend anpassen. Mhm. Das Einzige, ich bin durchaus bereit, den Plot vorne, hinten, in der Mitte, überall zu ändern. Das Einzige, was ich nie ändere, ist das Ende, der Schluss, der Showdown, die Auflösung muss gleich bleiben, sonst wird es unstimmig.
Zoller leben ja oft von Überraschungen, ne? Wie schaffst du das, dass bei dir die Spannung immer oben bleibt, ohne dass es unglaubwürdig wird oder ohne dass man denkt, jetzt übertreibt er aber? Das habe ich bei dir nie, dieses Gefühl.
Naja, gut, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sein eigenes Manuskript mal versucht, mit den Augen eines anderen zu lesen. Oder andersrum gesagt, mit dem Anspruch zu lesen, das hat jetzt ein anderer geschrieben, finde ich das gut und bin ich damit zufrieden? Das ist immer der wichtige Punkt. Bin ich damit zufrieden in der Vorstellung, ich lese jetzt das Werk eines anderen? Oder habe ich Kritikpunkte? Und wenn ich Kritikpunkte habe, muss ich das ändern. Ich bin sehr, sehr froh, dass das so ist. Ich hatte großes Glück. Ich habe eine ziemlich große Base an Leserinnen und Leser, Stammleserinnen und Leser. Die haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich gebe kein Manuskript raus, mit dem ich nicht selbst 100% zufrieden bin. Weil wenn ich es nicht bin, wie wollen das dann andere Menschen sein, die dafür Geld bezahlen?
Du schreibst ja nicht nur, Arno, sondern du hast auch einen tollen Podcast, der heißt so wie du, Arno Strobel. Ich höre den regelmäßig, ich mag ihn sehr. Erzähl mal, was du da für Gäste hast.
Ach, ganz unterschiedlich. Wichtig, ich hab nur ein, also es sind nicht nur Leute jetzt, die Autoren oder Autoren sind oder Fachleute, die irgendetwas mit meinem Genre zu tun haben. Mein Kriterium für Gäste ist, sind sie interessant? Das ist, und dabei kann alles Mögliche vorkommen. Also ich hatte, gut, das hat natürlich mit meinem Genre zu tun. Ich hatte einen Bestatter. Ich hatte den Michael Zokos da. Ich würde sagen, den Deutschlands bekanntesten Rechtsmediziner. Aber ich habe auch eine junge Frau da gehabt, die jetzt einen Verlag gegründet hat, in dem sie dieses Dark Romance und Romance und New Adult, diese Geschichten macht und auch da mal eine ganz andere Sichtweise auf Bücher, auf Geschichten, wie ich sie vielleicht habe. Also es spielt letztendlich keine Rolle, was jemand tut. Es spielt nur eine Rolle, ist es etwas, was nicht alltäglich ist und was für Menschen interessant ist, mal zu hören, Antworten zu hören und Ansichten zu hören darüber, was der oder diejenige tut.
Wie bereitest du dich darauf vor? Bereitest du dich wirklich vor oder sagst du, das ist ja ein Podcast, deshalb läuft ja so ein Gespräch eigentlich, ne? Das kann ja immer wieder die Richtung wechseln. Das ist was anderes als ein Interview, finde ich. Wie machst du das?
Ich bereite mich fast überhaupt nicht vor. Das Einzige, was ich tue, und das ist, glaube ich, auch, das hat auch etwas mit Wertschätzung meinem Gast gegenüber zu tun, ich informiere mich über meinen Gast. Also ich lese mal nach, was hat er oder sie gemacht, wo kommt er oder sie her, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die man ansprechen kann. Aber dass ich mir irgendwelche Fragen aufschreibe oder sowas, das mache ich grundsätzlich nicht. Das ist ebenso wenig, wie ich mich für Veranstaltungen, für Lesungen vorbereite. Ich glaube, nur wenn man ein Konzept hat, kann man aus dem Konzept rausgerissen werden. Ich habe kein Konzept. Ich gehe nach der Stimmung meiner Gäste bei Lesungen oder meines Gastes bei dem Podcast und richte mich darauf ein und lasse sich das quasi selbst entwickeln, ähnlich wie meine Geschichten.
Das ist toll, weil das macht einen Podcast aus, finde ich, dass er einfach treibt, ne? dass du dich nicht vorher festgelegt, du machst das super. Also ich liebe ihn, wie ich ja schon sagte. Welcher Gast in diesem Podcast oder Gästin oder wie auch immer wir es nennen, ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da jemand, wo du sagst, boah, dieses Gespräch, das war so wow, so tief oder so anders?
Also ich fand grundsätzlich, dass jedes Gespräch sein eigenes Schlaglicht verdient hat, dass jedes Gespräch etwas Besonderes war. Und ich möchte diese Frage aus einem bestimmten Grund nicht beantworten. Ich habe so viele tolle Gäste und jeder hat irgendwo Mühen auf sich genommen und war bereit, sich die Zeit zu nehmen, mit mir dort zu sprechen. Für mich, so vom Bauch her, wenn ich jetzt sage, der oder die war ganz besonders, setze ich alle anderen Gäste auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen zurück und das möchte ich nicht.
Ja. Arno, du warst ja IT-Manager einer großen deutschen Bank in Luxemburg, hast da aber schon geschrieben. Was war der Moment, in dem du gesprungen bist? Weißt du, ich meine einfach, um auch mal so eine Lebenssituation aufzuzeigen, weil das ist ja ein riesiger Schritt von so einem gut dotierten, festangestellten Verhältnis, in dem man noch bis zur Rente hätte locker weitermachen können, zu sagen, nee, jetzt möchte ich nur noch schreiben.
Naja, gut, also man muss das mal so sehen, als ich abgesprungen bin, hatte ich schon 5 Bücher ganz oben in der Bestsellerliste. Also da war schon ein recht solides Fundament mittlerweile da. Ich bin also nicht mehr vollkommen ins Ungewisse reingesprungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist einfach, ich habe einige Jahre lang beide Jobs parallel gemacht, was für mich bedeutet hat, ich hatte überhaupt keinen einzigen freien Tag mehr. Ich habe in der Bank einen recht anspruchsvollen Job gehabt und habe in meiner Freizeit, und ganz egal, ob das jetzt nach Feierabend abends war, ob das Wochenenden waren, ob das Feiertage waren oder in meinem Urlaub. Ich habe meine gesamte freie Zeit, die ich nicht in der Bank verbracht habe, dafür aufgewendet, meine Bücher zu schreiben, Lesungen zu veranstalten und so weiter und so fort. Das kann man eine gewisse Zeit lang auch machen, das geht, das kann man seinem Körper zumuten, aber eben nur eine gewisse Zeit lang. Und mein Moment, in dem klar war, jetzt muss ich mich entscheiden, war tatsächlich der, dass ich in Trier in der Innenstadt irgendwann, das mir ganz komisch wurde und als ich die Augen wieder aufgeschlagen habe, waren viele Gesichter über mir und ich habe auf dem Boden gelegen, ich bin also schlicht und ergreifend umgekippt. Und meine Ärztin, die auch eine gute Freundin von mir ist, hat mir ganz klipp und klar gesagt, mein Freund, das war ein Warnschuss deines Körpers, du solltest auf ihn hören, beim nächsten Mal bist du tot. Punkt. Ja, und das hat mich wachgerüttelt und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, die ist mir gar nicht schwer gefallen. Ich war damals, das war 2013, ich war damals also 51 Jahre alt und ich habe mir gedacht, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Mal in meinem Leben, da ich die Möglichkeit habe, nochmal einen ganz anderen Weg einzuschlagen, zumal mir das Schreiben ja, wie gesagt, eine Leidenschaft ist und sehr, sehr viel Spaß macht. Und deswegen habe ich den Entschluss gefasst und habe in der Bank aufgehört und bin seit Anfang 2014 jetzt hauptberuflicher Autor.
Hast du es nie bereut, ne?
Nein, keinen einzigen Tag. Ja, und natürlich gab es in meinem Umfeld Stimmen, die gesagt haben, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig, sowas aufzugeben für sowas? Was machst du denn, wenn deine Bücher in 3-4 Jahren nicht mehr gelesen werden? Und ich habe, und das aus wirklich im Brustton der Überzeugung gesagt, dann mache ich was anderes. Mhm. Und das ist auch meine Überzeugung und deswegen ist mir der Schritt auch nicht schwer gefallen. Ich weiß, ich werde immer irgendetwas tun, um meinen Lebensunterhalt sichern zu können. Und wenn ich irgendwo in einem Lager Gabelstapler fahren müsste, das wäre mir egal, aber ich würde dafür sorgen, dass ich leben kann. Und deswegen mit dieser Zuversicht lassen sich solche Schritte auch gehen.
In deinem Podcast habe ich gehört, dass du vor einiger Zeit mal in der Rechtsmedizin warst und bei einer Autopsie dabei warst. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es ist. Ich war mal in meinen Studentenzeiten, mein Freund damals war Medizinstudent und da durfte ich auch, wurde ich eingeschleust von Mitstudenten, in so einen Saal, wo Leichen seziert wurden. Wie ist es dir da ergangen?
Ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe natürlich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, hoffentlich wird mir nicht schlecht, hoffentlich gebe ich nicht aus den Latschen. Das ist klar. Das war überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Also natürlich im ersten Moment, ich habe es vorher schon gehört, habe es dann auch erlebt. Der Geruch ist schlimmer als alles andere. Der ist auch nicht zu beschreiben, weil ich keinen Vergleichswert heranziehen kann.
Das ist auch komisch, ne, wenn man das in Büchern beschreibt, ne, wie dieser Geruch ist. Es fehlen einem immer die Worte, weil du kannst ihn nicht beschreiben, weil du ihn mit nichts vergleichen kannst. Ich lese immer wieder vermodertes Gras oder metallisch, süßlich. Nee, das stimmt aber. Alles nicht. Das riecht anders.
Es ist tatsächlich so, aber das ist im ersten Moment und die Nase hat ja die Eigenschaft, dass sie sich an Gerüche gewöhnt, an denen jetzt nicht 100%, das ist immer wieder, man wird sich dessen immer wieder bewusst zwischendurch, aber was mich davon abgehalten hat, dass mir schlecht werden könnte oder sonst, das war einfach die Neugierde. Ich fand es so unfassbar interessant zu sehen, was da passiert und mir wurde auch alles ganz genau erklärt, jedes Organ, das rausgenommen wurde, wurde mir erklärt und teilweise auch aufgeschnitten und guck mal hier und guck mal da und es war einfach eine gute Stunde. Ich war einfach eine Stunde lang hellwach und habe einfach nur aufgesogen, was ich alles sehe, weil ich habe das ja nicht gemacht, weil ich es unbedingt mal sehen wollte, sondern ich habe es gemacht, um es in Büchern dann nachvollziehen zu können, weil ich der Meinung bin, Dinge lassen sich einfach viel, viel besser beschreiben, wenn man sie kennt und nicht spekulieren muss, wie könnte es sein. Ja. Also summa summarum kann man sagen, das war für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wo ich jetzt für mich persönlich keine negativen Gefühle oder Erinnerungen mit verbinden kann.
Als Thriller-Autoren haben wir ja zwangsläufig viel mit dem Tod zu tun. Also wir beschreiben ihn. Ja. Ändert das was an deiner Art zu leben?
Oh ja. Also ich weiß nicht, ob es zwingend jetzt nur die Tatsache ist, dass ich viel über Tod schreibe, aber ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass das Alter eine Rolle spielt. Ich glaube, dass ein junger Mensch von 30 Jahren, der oder die Thriller schreiben, schon trotzdem noch ein ganz andere Einstellung und andere Gedanken zu dem Thema Tod haben, als jemand, der dann auf die Mitte 60 zugeht, wie ich jetzt. Ja. Weil man weiß, es wird langsam übersichtlich. Ne? Das ist eben der Punkt. Dann denkt man automatisch mehr drüber nach. Aber ich lebe tatsächlich, habe ich das Gefühl, ich lebe deutlich intensiver dadurch, dass ich permanent mich mit dieser Thematik Tod beschäftige, sei es jetzt virtuell oder sei es auch tatsächlich im wahren Leben, in dem einfach auch Freunde oder Bekannte wegsterben teilweise. Ich lebe bewusster, auch mit meiner Frau, wir haben viel darüber geredet, wir gehen Tage anders an, wir gehen unsere Zeit anders an, als wir das früher gemacht haben.
Wir kommen jetzt zu einem Teil in den Begegnungen, auf den ich mich immer sehr freue, nämlich auf das, was wir zuletzt gelesen haben. Also mein Gast und auch ich. Arno, ich fange mal an. Ich habe zuletzt das neue Buch von Ken Follett gelesen, Stonehenge. Und ich muss sagen, I love it. Also das ist ja schon im Herbst letzten Jahres erschienen. Ich habe aber ein bisschen Anlauf gebraucht. Ich habe es mir auch ein bisschen aufgehoben, weil es doch sehr umfassend ist. Es geht natürlich um diesen mysteriösen Steinkreis im Südwesten Englands. Und um so einen guten Roman zu schaffen, das muss man erstmal können. Aber Ken Follett ist halt ein unglaublicher Geschichtenerzähler. Der hat alle, die das vorher schon mal versucht haben, mit Stonehenge in den Schatten gestellt. Es geht um Seth, der ist ein begnadeter Steinhauer, überquert die große Ebene, um am Ritualen teilzunehmen, die den Beginn des neuen Jahres anzeigen. Und beim Markt zur Sommersonnenwende will er einige seiner Steine eintauschen und Nien suchen. Das ist ein Mädchen, das er liebt. Nins Familie ist reich, die nehmen ihn auf, weil er will von seinem brutalen Vater weg. Und dann ist da noch Joja, das ist die Schwester von Nim, die ist eine Priesterin und eine Anführerin. Und die hat eine Vision. Sie träumt von einem Monument, errichtet aus den größten Steinen der Welt. Und wie sollte es anders sein? Joja und Seft haben jetzt ein gemeinsames Ziel, ein Lebenswerk, und das geht natürlich nicht ohne Probleme ab. Also, ich fand's mega spannend, wie dieses sagenumwobene Stonehenge entstanden sein soll. Tolle Charaktere, die es in sich haben, müssen sie auch, denn die müssen durch 650 Seiten tragen. Und das ist ein Punkt, der mir echt schwer fällt, so riesige Schinken zu lesen. Ich weiß nicht, ob es an der Schnelllebigkeit liegt, mit der wir hier so durch die Welt rasen, mit Netflix-Serien und Social Media. Aber um dran zu bleiben, muss so ein Autor schon verdammt gut schreiben, und das tut Ken Follett. Also Stonehenge, mein Tipp, die Kathedrale der Zeit, bei Löwe erschienen und war mega. Jetzt bist du dran.
Ja, also zuerst mal kurz zu Ken Follett. Ich bin da absolut bei dir. Ich liebe Ken Follett. Ken Follett, der ist ein fantastischer Geschichtenerzähler. Ja. Da bin ich bei dir. Ich habe sehr, sehr viele seiner Bücher gelesen, und Stonehenge liegt definitiv noch bei mir und wartet darauf, gelesen zu werden. Und das wird auch irgendwann demnächst passieren. Mein Buchtipp ist das Letzte, was ich jetzt gerade gelesen habe. Und da sind wir schließlich wieder der Kreis. Wir hatten es eben schon mit Stephen King. Es ist tatsächlich ein Stephen King, und zwar Holly von Stephen King. Holly ist eine ganz besondere Figur, die nicht zum ersten Mal, auch darüber haben wir eben schon geredet, nicht zum ersten Mal bei Stephen King auftaucht. Sie ist zum ersten Mal aufgetaucht bei Mr. Mercedes. Und in Holly geht es tatsächlich um einen ersten großen Fall. Es ist eine recht bizarre Geschichte, aber das ist man von Stephen King ja durchaus gewohnt. Es geht um ein altes Ehepaar. Er ist pensionierter Ernährungswissenschaftler. Er hat eine Professur an der Universität. Seine Frau ebenfalls Professorin, aber Literaturprofessorin. Beide sind schon um die 80 und haben... Tja, ich will nicht sagen ein Hobby, aber haben eine Eigenart. Menschen in ihrer Umgebung verschwinden, und zwar lassen sie sie verschwinden und schlachten sie. Ich kann es nicht anders sagen.
Das ist leider ziemlich eklig. Sagen.
Ja, warum? Er ist, wie gesagt, Ernährungswissenschaftler, und er vertritt die Theorie, dass für das Stoppen des Alterungsprozesses nichts besser ist, als tatsächlich Menschen, sich von Menschen, und zwar von gewissen Organen, zu ernähren. Und ja, das hat bei ihm und bei ihr dann auch den Placebo-Effekt, dass sie das dann tatsächlich essen und auch der Meinung sind, es geht ihnen wirklich besser mit ihrer Rheuma und Arthritis und so weiter und so fort. Also auf eine Art und Weise.
Schon hart gesotten sein ein
bisschen. Ja, auf der einen Seite ja, Martina, auf der anderen Seite
ja, ist genial.
Schafft es in diesem Buch wirklich, das Ganze so zu erzählen, dass du an keinem einzigen Punkt diesen I-Faktor hast.
Doch, überhaupt. Ich hatte den mit der Leber. Ich hatte
ja,
ihn.
Ja gut, mit der Leber, okay. Ja, das ist schon. Aber er erzählt das quasi im Plauderton. Er erzählt ja, was sie mit diesen Menschen machen, im Plauderton. Das ist, ich finde es fantastisch. Ich bin mal wieder zutiefst beeindruckt von der Genialität dieses Schriftstellers. Es ist speziell was gerade auch für meine Leserschaft, ne? Für Thriller-Leserinnen und Leser. Dem kann ich das wirklich nur empfehlen. Das ist toll.
Ich finde es auch toll. Aber ich kann auch deins nur empfehlen. Das möchte ich nochmal an der Stelle sagen. Arno Strobel, Ungelöst, die erste Zeugin, gerade bei Fischer erschienen. Und ich danke dir so sehr für die Begegnung, für deine Zeit. Jetzt, wo der Stress losgeht mit Tour und du bist ja jetzt viel unterwegs. Wer die Chance hat, sollte sich den Arno angucken auf einer Lesung. Und wenn das nicht klappt, mindestens in den Podcast reinhören. Der ist auch fantastisch. Ich danke dir sehr, lieber Arno.
Liebe Martina, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.